gehört, großer Gott, großer Glaube, kleiner Gott, kleiner Glaube. Und nachdem wir heute auch ein Kind segnen wollen und für diesen Simon beten wollen, dass die Gegenwart Gottes mit ihm ist und er in seinem Leben so richtig Tritt fasst, hat mich natürlich dann der Predigttext inspiriert, der in dem Zusammenhang sinnvoll ist. Die Jünger haben zu jener Zeit Jesus gefragt, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Der Bibeltext, der ist im Matthäusevangelium Kapitel 4, Vers 1 bis 5. Aber ich habe es auf der Folie, weil ich annehme, dass ihr alle eure Bibel nicht mitgebracht habt, obwohl ich das falsch... Ah, hebt mal eure Bibel hoch. Ja, seht ihr. Das würde ich jetzt fotografieren. Das gibt einen halben Punkt zur Beförderung zum Oberbruder oder Oberschwester. Halber Punkt. Wenn du heute deine Bibel dabei hast, das zählt. Also, ein Schritt im Weg zum Wer ist der Größte im Himmelreich, bring deine Bibel sonntags immer mit. Nein. Also, wenn ihr die Predigt gehört habt, werdet ihr merken, das stimmt nicht. Also, die Jünger befassen sich mit der Frage, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Eine Frage, die, wenn wir ehrlich sind, auch uns bewegt. Wer darf denn vorne sitzen, wenn man sich das mal so vorstellen muss? Und wer sitzt eher hinten? Wer kommt überhaupt rein? Wer bleibt draußen? Wer ist der Größte im Himmelreich? Das fragen die Jünger Jesu. Und dann sagt Jesus, er rief ein Kind, stellt es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn Jesus sagt, ich versichere euch, dann müssen wir das ernst nehmen, was er da sagt. Dann ist es so. Manchmal sagt er auch wahrlich, wahrlich, ich aber sage euch, Amen, Amen, so ist es. Also er beteuert, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt, also offensichtlich sind wir auf dem falschen Weg. Umkehren bedeutet das, was das Wort sagt, umkehren. Ja, wenn du mit deiner Frau unterwegs bist und ihr merkt, ihr habt euch verfahren, dann sagt einer, der dann den Franz macht, wir müssen jetzt umkehren. Das bedeutet rangieren auf der Straße und umdrehen, umkehren, anderen Weg nehmen. Umkehren und wie die Kinder werdet, so könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Alleine schon dieser Satz ist für mich gewaltig. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und dann fährt Jesus fort und sagt, darum, wer sich selbst erniedrigt, weil wir fragen ja Jesus, was meinst du denn damit? Wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und dann in Matthäus 23, 11 bis 12, der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ein Kind zu sein bedeutet offensichtlich, sich selbst zu erniedrigen. Danach zu streben, der Größte zu sein, bedeutet, sich selbst zu erhöhen. So wie ein Kind zu werden, bedeutet, sich selbst zu erniedrigen. Was heißt das ganz praktisch für uns? Ich möchte vier Bereiche anschauen. Einmal Ehrgeiz und Streben, einmal Anerkennung und Beeindrucken, einmal Vergleichen und einmal unsere Beziehung zu Gott. Diese vier Bereiche sind, es können möglicherweise noch viele mehr sein, aber für heute nehme ich mal vier Bereiche, wo ich fragen möchte, was heißt das, sich selbst zu erniedrigen? Was heißt das, sich selbst zu erhöhen? Was heißt das, wie ein Kind zu werden? Was heißt das, umzukehren von unserem Weg und wie ein Kind zu werden, sich selbst zu erniedrigen, sich selbst zu erhöhen? Ganz praktisch in diesen vier Bereichen. Erster Bereich, Ehrgeiz und Streben. Wir alle haben Pläne, wir alle sind unterwegs, wir alle wollen was erreichen. Und unser ganzes System ist im Grunde auch auf dieses Ehrgeizigsein und Streben ausgerichtet. Schon das Schulsystem, die ersten zwei Klassen, da wird das noch ein bisschen flach gehalten, der Ball, aber dann gibt es Noten und dann geht es darum, Leistung zu bringen und dann geht es darum, in der Schule voranzukommen und dann geht es darum, zu schauen, wie ich am besten mich entwickeln kann. Also da wird das schon vorgezeichnet. Die Frage ist das falsch? Oder ist das richtig? Kommen wir da in Konflikt mit dem Wort Jesu? Wenn du dir mal Leute anschaust wie Jesus, Noah, Abraham und Paulus und dir jetzt mal kurz innehältst und überlegst, wie waren diese Leute drauf? Dann kommen wir eigentlich zu der Überzeugung, ich weiß nicht, ob ihr euch da anschließen wollt, dass es nicht falsch sein kann, zu streben. Ein Streber zu sein, kann nicht falsch sein. Paulus war ein Streber. Noah war ein Streber, ein gigantischer Streber, so ein Einzelschüler, so ein typischer, wo du sagst, oh, das halte ich nicht aus. Ja, der also so exakt und präzise das getan hat, was ihm gesagt wird und da also 100 Jahre dran festgehalten hat, dieses Schiff zu bauen, wo man überhaupt nichts gesehen hat, wo er praktisch so, als wenn du jetzt in deinem Garten anfangen würdest, Holz und Eichenbäume zu zersägen und so eine Miss Mary Queen da irgendwie so hinzubauen und die Leute sagen, ja, der muss in eine Sekte gehen, der spinnt. Ja, ist völlig durchgeknallt. Was ist hier Gehirnwäsche? So war der Noah drauf. Jesus auch. Jesus war auch richtig auf der Spur, ganz klar. Also kann Streben nicht falsch sein. Aber Jesus hat, auch als er die Jünger gerufen hat in seine Nachfolge, nicht gesagt, Leute, folgt mir nach, dann habt ihr es gemütlich. Dann bekommt ihr gigantische Bibelstunden von mir, dann gibt es Action. Ja, dann seht ihr mal, was ich alles tun kann. Ihr werdet euch freuen. Nein, Jesus hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann will ich euch zu Menschenfischern machen. Und für mich war dieser Satz, ich will euch zu Menschenfischern machen, der Schlüssel in der Frage, welches Streben ist ein Streben im Sinne eines Kindes, ein Streben im Sinne dessen, dass ich mich selbst erniedrige? Und welches Streben ist ein Streben im Sinne von, dass ich mich selbst erhöhe? Das Schlüsselwort ist Fischen. Fischen. Habe ich gesagt, warum sagt nicht Jesus, ich will euch zu Menschenjägern machen? Im Übrigen sagt er, ich will das tun, nicht du sollst es tun. Du sollst es nicht machen, sondern ich will das machen. Also schon da merken wir, wenn wir jetzt selbst etwas versuchen zu fabrizieren, sind wir auf dem falschen Weg. Jesus sagt, folge mir nach und ich will etwas in dir bewirken. Ich will, dass du anfängst zu begreifen, was es heißt zu fischen. Schau mal hier. Das ein Bild weiter. So. Schau mal hier. Das ist ein Hecht. Ein Hecht, der fast einen Meter lang war. Und diesen Hecht haben Josephine und Jason gefangen. Alleine im Boot, alleine. Die waren alleine unterwegs. Wirklich, kein Witz. Ja, es waren alleine unterwegs und haben diesen Hecht gefangen. Wie haben sie das gemacht? Natürlich sind sie losgezogen und wollten einen Hecht angeln. Die haben also gestrebt. Die haben nicht gesagt, ach, Hecht angeln, da warten wir, bis der uns gebraten in die Pfanne fliegt. Nein, die sind von dem, was sie wussten, losgegangen und haben... wollten einen Fisch angeln, aber das Fischangeln funktioniert nicht so, wie wir oft drauf sind, dass wir das um jeden Preis erzwingen wollen, um jeden Preis herbeiführen wollen, um jeden Preis fabrizieren wollen. Du gehst tagelang fischen und fischt nichts. Du kannst dich diesem Erfolg nähern, indem du anfängst, dich hineinzuversetzen in die Psyche so eines Hechtes, indem du dicke Bücher wälzt wie der Jason, jetzt im Augenblick wälzt, um noch mehr zu verstehen, wie so ein Hecht tickt. Und dann kannst du in die Nähe dieses Hechtes kommen, von wo du glaubst und beginnst zu begreifen, ah, da wird der vielleicht sein. Aber herbeiführen in dem Sinne kannst du das nicht. Da muss immer noch der Hecht sagen, ah, dieser Köder schmeckt mir lecker. Da ist also eine in dem Sinne, wenn du es jetzt mal abstrakt betrachtest, eine Freiwilligkeit immer noch auf Seiten des Fisches, ob er beißt oder nicht. Also eine gewisse Unverfügbarkeit in diesem Streben. Ja, und ich hätte gerne so ein Hecht gefangen und es ist mir nicht gelungen. Und Jason und Josephine, die losgezogen sind, denen ist das gelungen. Also das Streben ist das, auch das bewusst etwas zu erreichen versuchen, ist im Reich Gottes nicht verkehrt. Aber es ist verkehrt, wenn wir sagen, ich möchte das fabrizieren. Ich weiß, wie es geht. Ich bin jetzt ehrgeizig. Ich will das schaffen. Ich will das herbeiführen. Ich habe eine Idee. Wir machen eine Multi-Level-Marketing-Struktur. Du findest 10, die wieder 10 finden, die wieder 10 finden, die wieder 10 finden. Und wenn wir dann nochmal 10 dran setzen, dann sind wir bei Nürnberg, haben wir ganz Nürnberg erreicht. Ja, wenn das jeder macht. Ja, das ist dieses Reisbrett-Ding. Du tust auf das Schachbrett mit dem Reis. Du tust auf das erste ein Reiskorn, auf das zweite zwei, auf das dritte vier und so weiter. Und dann kommst du am Ende raus, dass du gar nicht so viele Reiskörner in der ganzen Welt hast, um auf das letzte Ding noch irgendwelche Reiskörner zu legen. Wir können das schaffen. Wir wissen, wie es geht. Wir machen also es gibt jetzt M10 und G12 und also es gibt Strategien und Ideen, wie wir jetzt, oh, und dann sind die Leute unterwegs und bemühen sich und haben nicht begriffen, dass Jesus sagt, du sollst fischen. Wenn du fischen willst, musst du dich hineinversetzen in den Fisch, den du fischen willst. Da ist der Hecht anders als der Karpfen, da ist der Barsch anders als die Zander. Du musst wissen, was diesem Fisch schmeckt. Du brauchst ganz viel Geduld. Du kannst es nicht machen, du kannst es nur erleben. Du kannst es erfahren. Das war schon richtig hier. Lass Demut dein Streben beherrschen. Vater, danke, dass ich dein Kind bin. Ich bin von dir abhängig. Das bedeutet, sich selbst zu erniedrigen. Das bedeutet zu sagen, Herr, alles, was ich tue, ich empfange das von dir. Lehre mich, Herr, wie das geht. Lehre mich. Und dann erleben wir, wie dieser Fisch gefangen wird. Und dann freuen wir uns alle mit. Aber Jason und Josephine waren nicht ehrgeizig in dem Sinn, dass sie mit dieser Ehre dann gegeizt haben, sondern wir haben uns alle daran gefreut, dass dieser Fisch gefangen wurde. Das zweite ist Anerkennung. Da ist nochmal der Fisch. Anerkennung. Du erhöhst dich, wenn du die Anerkennung anderer brauchst. Wenn du beeindrucken möchtest. Du erniedrigst dich selbst, wenn du andere anerkennst, wenn du ihre Not siehst. Es gab gestern eine Situation, meine Tochter leitet im Augenblick ein Camp, Joelle leitet im Augenblick ein Camp im Wald und da gibt es kein fließend Wasser und nachdem aus verschiedenen Gründen mussten wir also das Wasser nachfahren und ich habe das, als wir diesen Tank befüllt haben, in Frage gestellt und habe gesagt, warum müssen wir das machen? Ich habe eigentlich mehr eine sachliche Frage gestellt, aber sie hat das als Beziehungshinterfragung aufgenommen. Du willst mich nicht unterstützen, du denkst, ich habe das nicht gut organisiert und so. Es gab ein bisschen einen Stress und ich stand ein bisschen dumm da. Fühlte mich nicht so wie der tolle Papa. So. Wobei ich eigentlich sehr gerne das dahin fahre und eigentlich nur gefragt habe, warum muss ich das machen? Ja, aber das kann natürlich auch anders verstanden werden. Also, das ist die Ausgangslage. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also das kannst du jetzt aber nicht auf dir sitzen lassen. Und meine Frau wollte es eigentlich hinfahren, habe ich gesagt, irgendwann, das fahre ich jetzt hin. So, und dann wollte ich als der große Papa da auflaufen mit diesem Wasserkanister und kämpfe mich da also durch den Wald mit diesem Riesenballast, um an das verschlossene Tor zu kommen und keiner ist da. Ich musste diese Kiste, diesen Kanister da allein abstellen und keiner hat gesehen, wer ihn gebracht hat. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, dann hättest du ja auch fahren können. Ja? Hat keiner gesehen. Gottfried, du kommst nicht ins Himmelreich mit dieser Haltung, sagt Jesus. Erhöhe dich selbst. Du willst gesehen werden, du willst die Anerkennung haben, du willst jetzt... Und wenn du dann nicht gesehen wirst, wenn es niemand gesehen hat, dann ist es schlecht. Der barmherzige Samariter, die Geschichte, das ist genau dieselbe Geschichte. Da liegt einer unter die Räuber, ja, und die Pharisäer, ich habe mir das so überlegt, die sind wahrscheinlich vorbeigegangen und haben sich gedacht, was liegt denn der da rum, warum steht er nicht auf und sagt, ich grüße Sie, Herr Priester, ja, ist ja schlampig, jetzt kommt der Priester vorbei und der nimmt nicht mal Haltung an, liegt da so rum. Und der Samariter kommt und sagt, da ist jemand, der braucht meine Hilfe. Ich will nicht gesehen werden, sondern ich sehe den anderen. Das ist der Unterschied zwischen ich erhöhe mich oder ich erniedrige mich. Alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Und ich möchte, dass du mal so dein Repertoire durchguckst und überlegst, von was von dem, was du tust, tust du nur, um andere Leute zu beeindrucken. Da gibt es diese herrliche Szene im Murmeltier, im Groundhog Day, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt schon mal. Ich liebe diesen Film, ich schaue mir den öfters an, weil das ist auch so ein Film, weil der ja immer so in dem Loop läuft. Also da gibt es eine Szene, wo ein junger Mann eine junge Frau beeindrucken möchte an der Bar und ein Mordstrinkgeld rausnimmt und das hinlegt und sobald sie den Rücken dreht, die Hälfte wieder einsteckt. Ja, so sind aber wir auch drauf. Wenn der Pastor guckt, Halleluja, wenn er wegguckt, kann ich wieder mich hinsetzen. Muss beeindrucken, muss gesehen werden. Alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit. Weißt du was? Das haben die sich so vor die Stirn. Also als wenn besonders große Bibel vor der Stirn. Die tragen eine besonders große Bibel vor die Stirn. Die haben besonders dicke Quasten. Sie, beim Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gerne, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Herr Lobpreisleiter. Ja, es gefällt uns nicht hier im CZN und die meisten Leute nehmen auch die letzten Plätze ein. Was ich schade finde, ja, also das, so habe ich dieses, glaube ich, meint das Jesus auch nicht, ja? Also hier vorne sind keine Ehrenplätze, sondern hier vorne ist man näher dran. Wenn du dich erniedrigen möchtest, kann ich dir vielleicht den ersten Schritt sagen, sagt C.S. Lewis, der erste Schritt ist zu erkennen, dass du stolz bist. Als ich das gelesen habe, da war meine erste Reaktion, ouch, ouch. Kennt ihr das Schiffe versenken, ja? Wenn du dann in eine Koordinate sagst und dann musst du sagen, Treffer versenkt, ja? War nur so ein U-Boot. Batsch. Autsch. Wieder ein Schiff weg, wieder ein Treffer. Der nächste Bibeltext in dem Zusammenhang ist, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz und so wirst du von allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Nein, geh und lege dich auf den letzten Platz, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist das Thema Vergleichen. Wenn Jesus davon spricht, dass wir den letzten Platz einnehmen sollen, dann meint er nicht, wir sollen die Letzten sein, wir sollen immer irgendwo hinten dran hängen, sondern er sagt, was die Ehre betrifft, nimm den letzten Platz. Was die Verantwortung betrifft, nimm den ersten Platz. Was die Ehre betrifft, dieses Sitzen an dem Tisch war eine Frage der Ehre. Es geht hier nicht um die Frage von Verantwortung, sondern es geht um die Frage der Ehre. Es geht um die Frage, will ich der Erste sein, wenn der Applaus kommt? Oder kann ich den Applaus mit anderen Leuten teilen? Es hat was damit zu tun, ob ich mich vergleiche. Der ist besser als ich. Das bedroht mich. Ich will nicht, dass jemand besser ist als ich, weil dann schaue ich ja schlechter aus. Also versuche ich, den, der besser ist, zu behindern in seinem Bessersein. Ich versuche, ihn madig zu reden. Wir kommen ja nicht mit der Keule, wie die Germanen früher aus dem Busch gehüpft, sondern wir kommen mit Worten, und die sind oft schlimmer als Keulen. Mit Zweifeln. Mit Dingen, die andere vielleicht in Frage stellen. Und dieses Vergleichen zerstört die Beziehung. Ich habe das am Freitag erlebt, da haben wir Schach gespielt. Einfach nur ein Spiel, ein Schachspiel. Ich habe mit dem Hans-Georg Schach gespielt. Und ich habe verloren. Er hat besser gespielt als ich. Aber das hat mich angefressen. Da habe ich mir gedacht, der spielt besser Schach als ich. Gibt's doch gar nicht. Ja, wenn du dann diesem Gedanken nachgibst, ja, dann mache ich mich groß oder mache ich mich klein, was die Ehre betrifft? Sind die anderen mir wichtig? Sorge ich mich um die Ehre, die ich brauche? Wer ist mein Publikum, für den ich lebe? Lebe ich für das Publikum Gemeinde oder lebe ich für das Publikum Jesus? Ist mein Publikum eine Person oder sind es viele? Der Gastgeber wird sagen zu dem, der so lebt, komm doch höher. Jesus wird sagen, wenn wir so leben, komm doch höher. Ich bin zufrieden mit dir. Nimm doch höher Platz. Du bist ein Geehrter. Wenn wir so leben, dass wir andere den Applaus geben, dass wir uns freuen, wenn andere geehrt werden, werden wir zu einer Person, die andere entwickeln kann. Werden wir zu einer Person, die anziehend wird. Wird Liebe in unserem Leben frei und diese Integrität, die wir brauchen, um Jesus zu repräsentieren. Wir sind nicht mehr Leute, die geizen um die Ehre, die sagen, ich will das unbedingt für mich haben, sondern wir teilen das. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Applaus ist doppelter Applaus, geteilter Erfolg ist doppelter Erfolg. Und der letzte Punkt: Es berührt unsere Beziehung zu Gott. Abgesehen davon, dass wir gar nicht in das Himmelreich hineinkommen, aber schon auf dem Weg dorthin, stört es unsere Beziehung zu Gott. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen, wenn ihr das nachlesen wollt, der Text ist ein bisschen lang, deswegen habe ich ihn jetzt diesmal nicht abgedruckt, aber Lukas 18, 9 bis 14, da steht es: Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinen, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Beziehung zu Gott. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Halleluja, kann man dann nur sagen, ja. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Ich bin auch nicht wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche. Faste doch jeden Tag, du selbstgerechter Mensch. Er fastet zwei Tage in der Woche, auch ganz gut. Er hält also halt auch ist sicher nicht dick gewesen, dieser Mann. Er gab dem Zehnten, ich gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. So steht er vor Gott. Und der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen, wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagt: Gott, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Sich erhöhen bedeutet in diesem Falle do it yourself. Und Gott ist da sehr sensibel darauf. Wenn du diese do it yourself Fahne hochhebst, dann sagt er: Okay, dann mache ich nichts. Mach du es, mache ich nichts. Wenn wir auf do it yourself unterwegs sind, dann zieht sich Gott zurück. Es ist falsches Selbstvertrauen, Wir verachten andere Menschen, wir legen auf Äußerlichkeiten Wert. Plötzlich werden Äußerlichkeiten so wichtig und wir fragen uns gar nicht, wie geht's in diesem Menschen überhaupt? Kennt ihr solche Situationen auch in christlichen Kreisen, wo es um Äußerlichkeiten geht, wo die Äußerlichkeiten so groß sind und das wirkliche Herz völlig verrottet ist? Ich will jetzt nicht mit Fingern auf irgendjemanden zeigen, aber ich glaube, ihr habt alle solche Beispiele im Kopf. Zwei Beter, zwei Gebete. Der eine, der sich erhöht, der sagt, ich bin gerecht. Und der andere, der sagt, Gott, ich brauche dich. Und kleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Dem Demütigen lässt er Anteil nehmen an dieser tiefen Beziehung, die er mit uns haben möchte. Dem Demütigen gibt er Gnade. Oft bete ich um Gnade. Und der Herr sagt zu mir, erniedrige dich in diesem Sinne und ich gebe dir Gnade. Erniedrige dich in diesem Sinne und ich gebe dir Gnade. Sich erhöhen und sich erniedrigen, habe ich jetzt versucht, in vier Bereichen deutlich zu machen. Einmal, was unseren Ehrgeiz und unser Streben betrifft, am Beispiel des Fischens. Im zweiten Punkt die Frage, will ich gesehen werden oder sehe ich den anderen? Im dritten Punkt ist es dieses ständige Vergleichen. Der Platz ist besser als der. Der ist schlechter, der ist besser als ich, ich bin schlechter. Jesus sagt, lass das vergleichen. Kinder vergleichen sich nicht. Jedenfalls, solange sie das noch nicht kapiert haben mit dem Vergleichen. Solange dieser Virus noch nicht reingekommen ist. Und es betrifft unsere Beziehung zu Gott. Amen.